Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, hallo am Donnerstag zu einer neuen Folge Fußball Inside in einer neuen Woche, wo wir neue Gesichter kennengelernt haben hier bei uns im Ruhrpott. Zumindest neue Trainergesichter. Sowohl der FC Schalke 04 als auch der MSV Duisburg haben einen neuen Cheftrainer vorgestellt am Montag. Und da wollen wir drüber sprechen. Dementsprechend natürlich auch meine Runde heute. Zum einen haben wir den stellvertretenden Sportchef und auch immer wieder auf Schalke zu Gast. Ja. Andreas Berten ist am Start.
Hi. Hallo.
Und unseren MSV-Experten Dirk Retzlaff haben wir natürlich auch mit in der Runde, logischerweise.
Hi, ich komme immer, wenn der Trainer wechselt. Ne? Gut, vor 3 Wochen war ich auch hier.
Das passiert ja relativ häufig in letzter Zeit beim MSV. Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher Lippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Also erlebe das Ganze auch da wirklich sehr, sehr stark mit. Und ja, Andi, ich habe gerade schon gesagt, Schalke hat einen neuen Trainer, Karel Geraerts ist es, in Belgien sehr erfolgreich gewesen. Man muss sagen, als Co-Trainer schon Vizemeister geworden, mit Saint-Gilloise auch aufgestiegen, dann als Cheftrainer bis ins Europa-League-Viertelfinale gekommen, hat da unter anderem einen gewissen Victor Boniface trainiert, der jetzt die Bundesliga kaputt schießt. Und da mache ich mich direkt mal am Anfang unbeliebt. Warum tut er sich Schalke an? Der hat doch garantiert bessere Angebote.
Ja, es hieß ja auch, dass er auf jeden Fall vor allem aus der Ligue 1 Frankreich wohl Angebote gehabt haben soll. Warum das da nicht zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Er ist ja aus Saint-Gilloise dann gegangen, hat von sich aus gekündigt, weil man sich dann halt über das künftige Gehalt wohl nicht einig werden konnte.
Ja,
ja, ist jetzt auf jeden Fall eine spannende Herausforderung, die auch ein bisschen verwundert in der Tat, weil jemand, der so für international Furore gesorgt hat, wirklich ja, Saint-Gilloise hat ja eine tolle Saison gespielt, Union rausgehauen, selbst Leverkusen arg geärgert, so ein Spieler jetzt wie Boniface in die Bundesliga quasi gehoben. Da wundert es einen schon, dass man dann zu einem Zweitligisten, der auf dem Relegationsplatz noch steht, dann geht. Aber gut, es ist ja häufig so, man muss ja sagen, auch wenn es die Vergangenheit so ein bisschen widerlegt hat, Schalke ist trotzdem immer noch, glaube ich, eine Riesenherausforderung für viele Trainer. Das hat einfach Ausstrahlung, es hat seinen Reiz. Und dem können dann doch einige wohl nicht widerstehen.
Und ich glaube, besonders in den Benelux-Ländern hat Schalke auch noch einen fantastischen Ruf. Ne? Also ich meine, weil große Spieler auf Schalke gespielt haben. Und du hast dich natürlich auch schon so ein bisschen kundig gemacht. Wer kommt der jetzt zum FC Schalke 04 mit Geraerts? Du hast die Europa League angesprochen. Da haben sie, hat er mit Saint-Gilloise gerne auf Konter gespielt.
Ja.
So, jetzt, das kannst du ja auf Schalke in der zweiten Liga eigentlich knicken.
Ja, da hat er die Voraussetzungen im Kader nicht unbedingt so für. Deswegen müssen wir mal schauen. Er hat jetzt wohl schon gestern war das die erste öffentliche Trainingseinheit. Da hat er jetzt auch schon so Maßnahmen ergriffen im Training, die auf einen Systemwechsel hindeuten. Also er mag ja das 3-5-2. Dreierkette könnte in der Tat auch für Schalke eine Problemlösung sein. Denn die Viererkette hat ja nun wirklich überhaupt nicht funktioniert in den letzten Wochen. Und dürfen gespannt sein. Klar, fehlt Schnelligkeit auf den Außen bei Schalke 04. Die Konter, also die Spieleröffnungen so schnell nach dem Ballgewinn, das funktioniert ja so einiger. Also Ballgewinn funktioniert ja noch immer wieder, aber es geht dann einfach nicht schnell genug nach vorne. Wobei man sagen muss, ich fand in den vergangenen Spielen den Yusuf Kabadei durchaus eine Bereicherung für die Offensive. Muss man jetzt halt mal schauen, wie genau er das sich dann so vorstellt. Er hat ja gesagt, er möchte es gerne Dreierkette spielen lassen, aber er wird jetzt nichts der Mannschaft aufzwingen, wozu sie nicht imstande ist.
Er hat sich das Spiel gegen Hertha ja auch angeguckt und hat danach dann selber gesagt, also die Mannschaft hat sehr viel Potenzial. Hast du dieses Potenzial auch gesehen? Weil ich meine, das Spiel gegen die Hertha, also die Schalker waren ja nicht so viel schlechter als die Berliner, aber gut war es natürlich trotzdem nicht.
Interessant wäre natürlich zu sehen gewesen, wie seine Frau reagiert hat, weil der hat ja das ja so gesagt, ob sie ihn irgendwie entgeistert angeguckt hat oder gesagt hat, ja, nee, glaube ich dir. Also ja, mein Gott, also Hertha fand ich jetzt auch nicht überragend. Die waren schon okay in dem Spiel. Schalke, finde ich, hat sich extrem selber geschwächt, weil sie einfach überhaupt nicht bei der Sache waren in puncto Abwehrarbeit. Ja. Also das 0-1 darf überhaupt so nicht fallen. Also wenn man seinen Job versteht als Innenverteidiger, der auch schon international ein bisschen was erlebt hat, nämlich wie Timo Baumgartel, ja, dann darf ich da nicht den Stürmer da irgendwie so zum Zuge kommen lassen im 5-Meter-Raum. Also ja, Potenzial natürlich, Schalke ist nicht so schlecht, dass sie auf Platz 16 stehen und im Abstiegskampf sein müssen, das ist Quatsch. Zu ganz oben weiß man, Stand jetzt eher, wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, aber es muss jetzt erstmal eine Stabilität rein in die Mannschaft. Ich glaube, da ist viel in den Köpfen, was da noch echt blockiert ist und was sich jetzt schnellstmöglich ändern muss, weil wir sind erst am 9. Spieltag. Die Saison ist noch nicht so furchtbar weit. Man liegt zwar schon einige Zähler zurück, aber wenn man dann nochmal in die oberen Regionen reinschnuppern möchte, dann muss man jetzt tatsächlich auch damit beginnen. Und dazu ist es nicht allein damit getan, wenn ein Trainer auf der Bank neu sitzt, sondern dazu müssen auch die Spieler definitiv mal ihren Kopf wieder an die richtige Stelle rücken.
Ich glaube auch generell, dass Schalke wirklich einen Kader hat, mit dem du generell aufsteigen könntest. Du musst damit aber auch nicht aufsteigen. Also das ist jetzt kein so ein Pflichtkader, wo du sagst, ja klar, also die müssen die ganze Liga kaputt schießen.
Ja, also es sind ja durchaus arrivierte Kräfte da drin und Leute, denen man zutrauen sollte, in der zweiten Bundesliga doch eine gehobene Rolle zu spielen. So, ich meine, Ron Schallenberg war über Jahre halt wirklich da in Paderborn einer der besten Zweitligaspieler im defensiven Mittelfeld. Der kommt leider überhaupt noch nicht so richtig in Schwung. So ein bisschen, ich glaube, da ist ein bisschen Vorsicht und ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Angst, das wäre zu viel.
Ist, ja,
aber es ist Respekt halt und so, ja. Er möchte keinen Fehler machen und dadurch geht's halt dann auch nicht irgendwie offensiver, schneller nach vorne irgendwo, sage ich mal.
Du hast eine Schwäche vom Hertha-Spiel schon angesprochen, dass du die Innenverteidigung ausgemacht. Jetzt hast du Ron Schallenberg auch angesprochen, die Sechserposition. Dazu dann für mich auch noch die Außenverteidigerposition. Zumindest gegen die Hertha lief das überhaupt nicht.
Ja, das wird ja auch mit ein Grund sein, warum man auf eine Dreierkette umstellen muss, ehrlich gesagt. Ja. Also Cedric Brunner ist jetzt ausgefallen, ist immer noch angeschlagen. Henning Matriciani konnte halt die Leistung dann nicht bringen. Das zweite Gegentor gegen Hertha war natürlich mit dem Trippeltunnel war besonders bitter, ehrlich gesagt. Also zwei Feldspieler und der Torwart, die sich da tunneln lassen von Fabian Reese.
Aber da ging es ja schon los, dass nur Fabian Reese diesen Ball noch hinterher rennt. Also das war ja der lange Ball und nur Fabian Reese, der natürlich weiß, wie schnell er ist, rennt noch hinterher, kriegt den gerade noch so vor der Torauslinie. Ja gut, und was er dann mit Matriciani macht?
Ja, das natürlich. In der Situation muss man dann sagen, dann war es das halt nicht zweitligawürdig, muss man ehrlich gesagt so benennen. Aber Thomas Uwian in der Verteidigung ja auch nicht gerade ideal besetzt, sagen wir mal so. Und deswegen muss es, glaube ich, wirklich diesen Schritt geben hin zu einer Dreierkette. In der Aufstiegssaison damals hat Thomas Uwian da auch seine besten Spiele gemacht in der Dreierkette links. Mal sehen, ob das jetzt Erfolg bringt. Muss schon gegen Karlsruhe, muss es eigentlich schon zünden.
Hast du da irgendwie eine Personalie, wo du sagst, den würde ich auf jeden Fall bringen, der jetzt vielleicht so ein bisschen außen vor war? Also zum Beispiel, dass du sagst, Simon Terodde, der muss wieder vorne rein.
Ja, also sowohl Terodde als eigentlich auch Sebastian Polter sollten ja nun wirklich Stürmer sein, die in der zweiten Liga dir 10 plus garantieren. Ja. Deswegen, ich glaube, da muss man immer wieder schauen, wie ist der Gegner, welcher meiner beiden Stürmer ist da jetzt gerade der bessere. Terodde kam natürlich rein, hat direkt einen Schuss an die Latte geknallt. Für mich, glaube ich, also mir macht momentan sportlich gesehen Yusuf Kabadai am meisten Spaß, ehrlich gesagt. Der ist schnell, der versucht viel, der versucht vielleicht auch mal zu viel, aber das sei ihm unbenommen. Wer nichts versucht, der kann nichts gewinnen. Ja. Das ist ganz simpel, hätten wir jetzt ein Phrasenschwein, merke ich gerade.
Müsstest du bezahlen.
Ja, aber der macht für mich momentan da vorne einen Eindruck, als wenn er da wirklich am ehesten was rumreißen könnte. Aufgrund seiner Schnelligkeit, die halt eben bei seinen Nebenleuten nicht so wirklich gegeben ist oder nicht in ausreichendem Maße.
Wo es ja überraschenderweise teilweise auch erzwungen, viele Wechsel jetzt gab schon in dieser Saison auf Schalke, ist im Tor. Also dass Hekerin jetzt gegen die Hertha plötzlich im Kasten steht, wo Langer sich ja nun wirklich überhaupt nichts vorwerfen lassen musste in den Spielen davor. An dem hat es ja definitiv nicht gelegen. Hekerin, habe ich mir gedacht, der soll wahrscheinlich ein bisschen mehr fußballerisch reinbringen. Hat er ja auch gemacht. Genau. War sehr weit immer vor seinem Kasten, auch hat bei der Spieleröffnung.
Das kann er auch, das hat man ja gesehen.
Dann natürlich das 2-0 geht auch mit auf seine Kappe.
Klar, aber der Mann ist der Mann ist jung.
Klar,
ne? Aber also der ist noch richtig grün hinter den Ohren, was jetzt halt Profi zweite Liga, erste Liga angeht. Also da würde ich jetzt auch nicht ihn verteufeln wollen, ehrlich gesagt. Klar, er sah nicht gut aus bei dem Gegentreffer, aber Es ist ein Spieler für die Zukunft von Schalke 04. Und die Frage, ob ich jetzt einen 38 oder 22 Jahre alten Torhüter reinsetze, die vielleicht leistungstechnisch auf einer Ebene sind, da liegt es auch irgendwo nahe, dem Jungen mal eine Chance zu geben, ehrlich gesagt. Weil sonst könnte man auch sagen, gut, dann wäre er nicht gut genug, um ihm mal diese Möglichkeit zu eröffnen. Dann müsste er den Verein verlassen. So, und ich glaube, das ist halt, ist es in Ordnung, Schalke hat ein bisschen Pech, oder was heißt ein bisschen, Schalke hat schon Pech, weil Müller einfach wirklich grandios in die Saison gestartet ist. Also hat er auch mal hier und da einen kleineren Patzer, aber von dem Neuzugang war man wirklich am ehesten irgendwie der Meinung, jo, der hat voll gezündet.
Jetzt hast du aber dann trotzdem vier Torhüter, weil Ralf Fährmann wird ja auch irgendwann wieder halbwegs fit sein. Der drängt da natürlich auch. Das ist direkt irgendwie eine Situation, die du als neuer Trainer ja dann auch irgendwie moderieren musst. Gerade mit dieser Fährmann-Vorgeschichte mit Thomas Reis und so weiter.
Ja, da hat er sich, glaube ich, also wenn ich jetzt in der Vereinsverantwortung wäre, da bei mir hätte er sich jetzt keinen Gefallen damit getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, also über den Berater da so viel Unruhe reinbringen zu lassen. Und was halt ehrlich gesagt gefehlt hat, war einfach mal ein Statement vom Verein, dass sich halt auch Herr Fährmann davon distanzieren muss von diesem Einmischen und diesem Fordern. Also das darf einfach nicht passieren. Das hat in der Gesamtsituation auch nochmal wirklich wieder die ganze Stufe nochmal vorangetrieben, dass es halt wirklich schlimmer wurde am Ende, als es vielleicht hätte sein müssen.
Spätestens seit dieser Entlassung von Thomas Reis gibt es ja jetzt auch viel Kritik an der sportlichen Führung. Also André Hechelmann als Sportdirektor, die Neuzugänge, du hast es auch schon gesagt, bis auf Müller im Kasten hat er und Kabadei jetzt noch keiner so wirklich gezündet. Auch Peter Knäbel steht natürlich in der Kritik als Sportvorstand, gerade weil die Art und Weise, wie die Trennung von Thomas Reis dann auch kommuniziert wurde, also quasi am Morgen entlassen, zwei Stunden später eine Pressekonferenz gegeben, bei der man immer gesagt hat, sagen wir nichts zu. Und immer nur so Sachen angedeutet hat. Peter Knebel hat ja in unserer Sonderfolge vom Fußball in Zeit, könnt ihr euch natürlich auch weiterhin anhören bei Spotify oder Apple Podcasts, hat er gesagt, sein Vertrag läuft aus und wenn der verlängert wird, dann wird das noch in diesem Jahr passieren. Hältst du das mittlerweile noch für ein realistisches Szenario?
Das ist insofern nicht realistisch, weil es jetzt mittlerweile ja schon bekannt gegeben worden ist, dass diese Entscheidung nicht mehr in diesem Jahr getroffen wird. Also jetzt ist am Dienstag bekannt gegeben worden, dass Matthias Tillmann ab dem Januar 2024 neuer Vorstandsvorsitzender ist. Und er wird sich dann einarbeiten, er wird alles sich genau angucken, jeden Stein umkrempeln und auch mit einem entscheidendes Wort sprechen, was die Zukunft von Peter Knebel angeht, weshalb man halt sich bis Februar gegeben hat, um darüber zu entscheiden.
Jetzt sind wir aber direkt bei der Personalie Matthias Tillmann. Der wurde jetzt geholt vom Aufsichtsratschef Axel Hefer, der hat bei Trivago gearbeitet, genauso wie Tillmann. Da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, also die kennen sich, er weiß, was er von Tillmann erwarten kann und Tillmann ist jetzt auch keiner, der auf den Kopf gefallen ist. Ich habe mal kurz in seine Vita so geguckt. Ich glaube, mit 26 war der schon relativ hohes Tier bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Also der scheint was zu können. Seine Arbeit jetzt auf Schalke können wir noch gar nicht beurteilen, aber trotzdem ist die Gefahr natürlich schon da, wenn es nicht läuft, dass es dann direkt heißt, ja klar, das Gekungel, da wurde ihm nur dieser Posten zugeschachert. Also da geht natürlich Hefer auch ein großes Risiko ein.
Absolut, klar, weil wie du gerade sagtest, sobald irgendetwas schief läuft, bleibt der sportliche Erfolg weiterhin aus. Gibt es an der Sponsorenfront keine großen Erfolge zu erzielen, weil Schalke eben da auch wirklich Nachholbedarf hat. Heißt es natürlich, Tillmann hat nicht funktioniert und Tillmann ist ein Hefermann und das muss er diese Situation fürchten. Man geht das Risiko ein, aber es gab ja so eine kleine informelle Runde, nicht für die Öffentlichkeit, jedenfalls mit Zitaten gedacht, mit Matthias Tillmann und Axel Hefer. Die vertrauen sich schon aufeinander und ich muss auch sagen, Matthias Tillmann hat ja jetzt auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Man muss auch mal fairerweise sagen, den muss man auch erstmal arbeiten lassen. Ja, der muss auch beweisen dürfen, dass er es kann, auch ohne die Verbindung direkt zu Axel Hefer zu schlagen. Ich fand, er hat einen sehr, ich würde sagen, eher einen ja, einen zielstrebigen Eindruck hinterlassen. Er weiß schon, was er tut, was er möchte, worauf er schauen wird. Und ja, von ihm wird ja eine Umsetzungsgeschwindigkeit, eine erhöhte sich erwartet. Und ich glaube, dazu wird er sehr wohl in der Lage sein. Und dann muss man halt schauen, was sind die Ergebnisse seiner Arbeit.
The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with 2 chews a day. Visit RadioBeats.com and save 15% with promo code DEAL.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Wenn wir jetzt ganz, ganz viel über Personalentscheidungen gesprochen haben, landen wir ja eindeutig auch beim MSV. In den letzten Wochen sind da einige Personalentscheidungen getroffen worden, wollen wir natürlich drüber sprechen. Vorher müssen wir aber ganz kurz auch über gestern Abend sprechen, hätten wir vielleicht so auch gar nicht gedacht.
Habe ich nicht erwartet.
Der MSV Duisburg ist mal wieder, muss man sagen, aus dem Niederrhein-Pokal geflogen.
5. Mal in Folge.
Gestern beim KFC Uerding. Dirk, du warst da, du warst in der Grotenburg, hast das Spiel gesehen. Dein Fazit bitte ohne die Wörter Blamage und peinlich.
Und das ist jetzt schwierig.
Deswegen.
Nein, der MSV, ich sag's jetzt mal anders, hat negativ gewaltig überrascht. Nein, weil davon war nicht auszugehen. Uerding in der Oberliga jetzt auch nicht die Überflieger zurzeit, hohe Ambitionen natürlich gehabt, haben aber jetzt auch eigene Probleme finanzieller Natur sind aufgeploppt letzten Tage. Und das Spiel, jetzt mal ernsthaft, musst du irgendwie gewinnen. Also ich bin da hingefahren, habe gedacht, es gibt jetzt irgendwie so ein 1-0, 2-0, jetzt nicht mit Glanz, aber sie werden wenigstens ihre Aufgabe lösen.
Ja.
Und jetzt nach diesem kurzfristigen Trainerwechsel von Engin Wuchal auf Boris Schommers ist natürlich jetzt wieder die Stimmung komplett im Dutt.
Richtig. Kommen wir natürlich gleich zu. Aber was auffällt, ist, du hast es gerade gesagt, zum 5. Mal in Folge. Wie kann das sein? Wie kann der MSV regelmäßig im Niederrhein-Pokal so dermaßen versagen, muss man es auch sagen?
Also es war gestern, also in der ersten Halbzeit haben sie ordentlich gespielt, haben 2-3 Abschlüsse gehabt und da hast du gedacht, ja mein Gott, irgendwann wird jetzt das Tor fallen, dann kommt die Halbzeit, steht immer noch 0-0. Dann haben wir schon zeitungstechnisch mit dem Andruck so ein bisschen auf die Verlängerung geguckt, oh Gott, das wird dann eng.
Ja.
Und in der zweiten Halbzeit ist Uerdingen immer frecher geworden, immer mutiger geworden. Dann haben sie auch die besseren Chancen gehabt. Sie haben ja sogar noch
das Tor eigentlich erzielt. Sogar
Wembley-Tor. Also da war er jetzt, was die Bilder dann aus dem Livestream zeigen, der war definitiv hinter der Linie. Ja. Von daher war der MSV da schon erledigt. Und was sehr wirklich erschreckend war, einzelne Spieler haben jetzt nicht den Unterschied ausgemacht. Alexander Esswein war kein Unterschiedsspieler gegen Oberligaspieler. Benjamin Giert im Angriffszentrum war völlig wirkungslos, wo ich doch sagen muss, das sind Spieler, die eine Vita haben, die die und die Stationen haben.
Ja.
Die müssen gegen Oberliga-Verteidiger oder gegen eine Abwehrkette aus der Oberliga, da muss doch irgendwann mal dieser zündende Moment kommen, wo dann das Spiel entschieden wird.
Ja. Und du hast es gerade auch schon gesagt, es war jetzt natürlich ein saublöder Start für den neuen Trainer, für Boris Schommers.
Ja.
Womit wir beim Thema Zeitpunkt seiner Verpflichtung ja generell sind. Also in zweifacher Hinsicht passte der für mich nicht ganz so. Und der erste ist natürlich wirklich 2 Tage vor diesem wichtigen Spiel, weil der MSV ja im Niederrhein-Pokal, da geht's ja auch durchaus am Ende um Geld für den MSV, das der MSV nicht hat. Also das ist ja schon ein wichtiges Spiel. Und dann setzt du am Montag den neuen Trainer dahin, obwohl der MSV jetzt am Wochenende spielfrei hat. Warum?
Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Idee dahinter folgende war. Der neue Mann kommt am Montag, dann spielst du mittwochs beim Oberligisten im Niederrhein-Pokal.
Und holst dir da Selbstvertrauen.
Das wirst du ja wohl gewinnen. So, und dann hast du bis, jetzt ist spielfrei, wie du sagtest, und dann hast du ja 10 Tage Zeit bis zum Spiel gegen Bielefeld. Da hat der Trainer einen ordentlichen Start gehabt mit einem Erfolgserlebnis und dann kann er arbeiten. Das geht ja auch in 98% der Fälle, glaube ich, gut im Profifußball. So, die andere Seite ist, du hast mit Engin Vural am Ende Erfolg gehabt. Klar, keine Glaskugel, ne? Aber das wird uns noch weiter beschäftigen, komme ich gleich nochmal drauf. Was Engin Vural allerdings geschafft hat, also er hat 4 Punkte in 4 Spielen, 4 von 12 Punkten ist jetzt
auch nicht überragend,
nicht doll.
Aber die Entwicklung war da.
Aber die Entwicklung war da. Also Engin Vural hat es geschafft, einzelne Personen einzuschätzen, die Mannschaft dementsprechend aufzustellen. Er wusste, dass die S-Weins und Giertz dieser Welt es vorne nicht bringen. Er hat dann Sebastian May, den etatmäßigen Abwehrchef, dann auch mal wieder nach vorne gebracht. Er hat eine solide, er hat 2x0 gespielt. Er hat eine solide Abwehrkette da stehen gehabt. Er hat mit Castaneda und Kaspar Janda, Janda fehlte gestern wegen Nationalmannschaft, hat er vor der Abwehrkette ein starkes Mittelfeld gehabt.
Ja.
Und er hat die Stimmung gedreht. Also die Stimmung war ja nach den ersten beiden Spielen unter Vural bei Viktoria Köln und Dortmund 2, war ja unterirdisch. Die Leute waren ja enttäuscht. Dann gab es das 0-0 gegen Münster, was jetzt auch hinter den Erwartungen war. Aber da hat die Fankurve schon applaudiert.
Weil die Mannschaft da ja auch zumindest nach vorne hin und eigentlich nach hinten auch, weil sie die 0 gehalten hat, ja vernünftig gespielt hat, nur so der entscheidende Moment fehlte dann halt. Also
ja, genau. Und
die
sie
letzte
haben,
Konsequenz.
Ne, nur die Bude nicht gemacht.
Genau.
Und jetzt gegen Unterhaching war halt hinterher auch Jubel, aber ich glaube, da war die Entscheidung schon gefallen. Ich nicht glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da schon die Entscheidung schon gefallen war, es mit einem anderen Trainer zu tun. Präsident Ingo Wald hatte am Anfang des Projektes deutlich gesagt, er wünscht sich, dass Vural sich durchbeißt. Am Ende muss man sagen, sie haben es ihm dann nicht zugetraut.
Richtig.
Die Entscheider haben es ihm nicht zugetraut, das Ding zu wuppen. Also ich sag, er hat eine kleine Pflanze zum Blühen gebracht.
Ja.
So, die vielleicht in den Herbststürmen kaputt gegangen wäre, weiß man nicht. Aber jetzt der MSV ist mein Rasenmäher.
Ja.
Ne? Und so, und dieses Problem, was wäre wenn, wird Herrn Schommers jetzt dauernd
erstmal begleiten. Hätte es denn Engin Vural aus deiner Sicht verdient gehabt, als kleines Pflänzchen vielleicht doch noch weiter zu wachsen, weil eben, das haben wir beide jetzt gesagt, die Entwicklung beim MSV ja durchaus da war.
Die Entwicklung sprach dafür, es mit Vural zu versuchen. Also zumindest bis halt zum Jahreswechsel, also zur Winterpause.
Ja.
Also die Chance, und er hätte es auch gerne gemacht. Das und jetzt ist die Situation ist jetzt sehr kompliziert, weil das Gespenst Vural wird jetzt immer bei Herrn Schommers im Kabinentrakt rumgeistern, was für ihn jetzt auch nicht zwangsläufig fair ist. Er kann da ja nichts für, dass er jetzt diesen Job hat. Da muss man jetzt mal gucken. Also er braucht jetzt die Erfolge.
Wie war denn, wenn ich mal kurz einhaken darf, wie war denn die Ansprache von Engin Vural an die Mannschaft? Ich fand ihn, wenn ich dann nach dem Spiel ihn in Interviews am Mikrofon gesehen habe, machte einen sehr sympathischen, aber auch einen recht ruhigen, sehr wohl bedachten und vernünftigen Eindruck. Aber hat er da im Umgang mit der Mannschaft anders agiert?
Also er hat, ich glaube, dass er doch, also dass er erstmal in diese Rolle reinwachsen musste.
Mhm.
Ich habe mir die Frage gestellt, als Sebastian May in Dortmund sich diese saublöde gelb-rote Karte eingehandelt hat. Ich habe mir die Frage gestellt, wie wird es in der Kabine zugegangen sein? Er ist, glaube ich, jetzt nicht der Trainer, der dann auf Sebastian May einbrüllt und ihn zur Sau macht.
Ne?
Also das nicht, aber er hat, also ich kann nicht dazu sagen, wie die Ansprache in der Kabine ist. Ich glaube, sie ist sehr ruhig und sachlich und es kann Dampfmacher in dem Sinne.
Aber er hat ja schon dann deutlich nach dem Spiel angesprochen, das darf einem Sebastian May nicht passieren.
Er hat es ja auch in der Pressekonferenz danach angesprochen. Das sind ja auch solche Sachen. Ne? Ich habe jetzt mit ihm dann auch nochmal im Nachklang gesprochen. Und er sagt dann selbst, ja so das ganze Geschäft war für ihn ja völlig neu. Ne? Und so erste Pressekonferenz wäre er sich selbst noch sehr unsicher gewesen. Aber da hast du ja auch gemerkt, er ist ja dann auch deutlich selbstbewusster geworden. Und er hat dann halt auch noch im Nachklang gesagt, dass ihnen das schon Spaß gemacht hat. Jetzt nicht die ersten beiden Ergebnisse, aber der Satz fiel, den Zirkus möchte ich nochmal erleben.
Ja, allerdings, auch das hast du schon gesagt, man hat schon beim Haching-Spiel gemerkt, dass er dann auch schon was wusste. Also dass diese Entscheidung beim MSV da definitiv schon da war. Sonst hätte er sich hier und da anders geäußert. Dann lass uns jetzt auf den neuen Trainer gucken. Boris Schommers, wen kriegt der MSV da?
Ja, er hat in der dritten Liga gezeigt, dass er eine Mannschaft aus dem Keller führen kann. Hat Kaiserslautern übernommen als halt auch als Traditionsverein mit anderen Ansprüchen und als in Kaiserslautern auch der Abstieg aus der dritten Liga ein Thema war, hat er die Mannschaft stabilisiert, mit mehreren Siegen in Folge, sogar in Reichweite des oberen Relegationsplatzes. Dann hat es aber am Ende gab es dann auch ein Scheitern, was völlig normal ist im Fußballtrainergeschäft.
Ja.
Und er hat jetzt halt die Nummer in Düren, also Regionalliga West. Letztes Jahr haben sie ihn im November verpflichtet. Da war Düren ein Aufsteiger, standen auch unten drin. Ja, und er hat jetzt die Mannschaft abgegeben auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga. Sie hatten jetzt am Wochenende gegen Rot-Weiß Oberhausen, haben sie zu Hause verloren. Hätten, ich glaube, mit einem Punkt hätte schon gereicht, wären sie Spitzenreiter gewesen. Also da hat er halt gezeigt, dass er eine Mannschaft aus einer schwierigen Situation nach oben führen kann. Und dann halt auch eine Perspektive zu haben. Also gestern hat er eine Mannschaft aufgestellt. Er hat Eswein gebracht, er hat Giert gebracht. Also er hat Spieler Bacalords wiedergebracht, die zuletzt keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Er wird sich vielleicht gedacht haben, das sind alles Namen, die können was.
Ja.
Jetzt gucken wir mal.
Weil es ja auch gegen einen Oberligisten ging.
Richtig. Also,
durchaus nachvollziehbar, richtig, das so zu machen.
Richtig. Und dieses Experiment war dann am Ende gescheitert und sehr teuer.
Du hast jetzt diese Erfolge in Düren schon angesprochen. Jetzt wechselt er mit einer Ausstiegsklausel, ist er zum MSV Duisburg gewechselt. Und dann sind wir an der gleichen Stelle wie bei Karel Geraerts. Warum tut er sich den MSV in der jetzigen Situation an, wenn du in der Regionalliga um die Meisterschaft, um den Aufstieg vielleicht mitspielen könntest? Ist es dann einfach so, um zurückzukommen, wirklich wieder in den Profifußball, in den großen Zirkus?
Ja, das ist das Gleiche, was Andreas eben sagte zu Schalke. Der MSV hat trotz der ganzen Trainerwechsel in den letzten Jahren ist ja immer noch ein Traditionsverein, ist immer noch eine große Nummer. Stadion, Atmosphäre, Fans da zieht der Name MSV Duisburg dann doch, also der zieht mehr als Düren. Und er hat ja bei der Pressekonferenz am Montag auch gesagt, dass ihn schon diese Szene natürlich reizt. Er hat in Nürnberg ja auch nach der Entlassung von Kölner Bundesliga ein paar Spiele gemacht.
Ja.
Also er war halt dann auch in dem Zirkus groß drin. Und ich glaube, dass das dann schon halt auch ein Reiz dann mehr ist.
Was kann er denn aus dem Kader rausholen, der ja ohne Zweifel so nicht perfekt zusammengestellt ist? Und das ist ja fast noch untertrieben.
Ja. Ja, er muss jetzt gucken. Er wird vielleicht, gut, er hat jetzt erstmal die harte Nummer angekündigt, ne, gibt jetzt kein Frei, wird Training übers Wochenende, also MSV ist ja spielfrei, wird übers Wochenende durchtrainiert und er wird, bin mal gespannt, die Frage ist, er muss ja vorne was tun.
Ja.
Wird es dann wieder Sebastian May im Angriff sein, nächste Woche gegen Bielefeld?
Was ja definitiv keine Dauerlösung sein kann. Also Sebastian May, der macht's ja, dafür, dass er Innenverteidiger ist, macht's sehr gut. Also der kann die Bälle halten, der reißt Lücken einfach mit seiner Präsenz, die er hat. Aber böse gesagt, das sieht ja manchmal schon ein bisschen tapsig und unbeholfen aus.
Also die Abschlüsse gegen Unterhaching waren jetzt auch nicht der Burner. Ne?
Ja,
der,
richtig.
Nein, aber er hat als Zuarbeiter, er hat viele Bälle angenommen, er hat viele Bälle kontrolliert und weitergegeben. Und dadurch dann halt auch Mitspieler in Aktion gesetzt. Ein Hoffnungsträger ist Thomas Pledel, der mit einer Schulterverletzung lange außen vor war und jetzt schneller wieder im Mannschaftstraining ist, als es ursprünglich zu befürchten gewesen war. Ja, im Winter ist kein Geld da, aber im Winter wird je nach Tabellenstand natürlich das Thema Kaderumstrukturierung natürlich aufploppen. Ne, dass du noch guckst, dass du für den Angriff irgendeine Lösung findest.
Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Jetzt bleiben wir aber erstmal beim aktuellen Kader, den ja Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp zusammengestellt hat. Der musste gehen, auch das inzwischen. Chris Schmoldt als ehemaliger Scout und Branimir Bajic als Allrounder beim MSV übernehmen jetzt. Und naja, wenn man Ingo Walz hört, könnte das wirklich die Dauerlösung sein, die so ein bisschen angedacht ist. Aber allerdings bei Engin Wura hörte das sich da genauso an.
Das ist jetzt die gleiche Nummer. Ja. Also eine ähnliche Nummer. Ne? Also am Montag ist Ingo Walz etwas konkreter geworden. Ne? Also so nach dem Motto, ja, wahrscheinlich läuft es auf diese Lösung heraus. Aber du musst doch jetzt mal auch eine Entscheidung treffen. Sagen, Chris Schmoldt ist jetzt der Mann, der den Kader für die nächste Saison zusammenstellt. Und da gibt es halt auch noch keine finale Gewissheit. Ne? Also Chris Schmoldt hat seit 2016 ist er Chefscout beim MSV Duisburg, hat viele gute Spieler geholt. Ne? Man aus dem Hintergrund verlautete, dass der MSV nicht alle Spieler verpflichtet hat, die er ans Herz gelegt hat, dem Verein. Also von daher würde ich du musst da jetzt Nägel mit Köpfen machen und sagen, das ist jetzt unser Mann, ne? Weil noch so eine Hängepartie. Und ich glaube, dass Ingo Wald ist jetzt eine Einschätzung von mir, mit Wura gerne weitergemacht hätte. Was denn jetzt, wenn andere Bestrebungen im Verein jetzt in 2 Wochen auf die Idee kommen, wir brauchen einen neuen Sportchef? Dann bist du wieder an einem Punkt, wo es bei Null losgeht. Oder jetzt bei -1 oder -2 bei Herrn Schommers.
Und damit sind wir bei der Rolle von Präsident Ingo Wald. Also diese Trennung von Ralf Heskamp, bleiben wir erstmal da noch ein bisschen hängen. Die war ja auch nachvollziehbar. Aus Gründen. Eben aufgrund der Kaderzusammenstellung zum Beispiel. Über die Art und Weise müssen wir aber natürlich schon reden, wie das zustande gekommen ist. Also es hatte ja Soap-Charakter während des Münsterspiels. Also es fing an damit, dass Ingo Wald bei den Kollegen von Magenta ein Interview gegeben hat und da live vor der Kamera gesagt hat, also Moritz Doppelkamp, den hätte ich behalten, das war ein Fehler, den abzugeben. Damit zählst du ja öffentlich schon deinen Sportdirektor an.
Also die Demontage war dann, was weiß ich, 10 Minuten von Anfang.
Genau.
Da war der Mann demontiert. Dann kam ja die, nach der Pressekonferenz stand ja dann Ralf Heskamp im Presseraum und hat ja von sich aus den Vorstand attackiert, also verbal, also nicht den Vorstand direkt, sondern er hat halt gesagt, hier laufen Dinge hintenrum.
Ja.
Engin Wural hatte ja bei der Pressekonferenz auf meine Frage, wie es denn mit ihm weiterginge, hat er gesagt, er wäre mit Ingo Wald und Ulf Schott, ein stellvertretender Vorsitzender, im Gespräch. Und dann nahm Heskamp viel gar nicht. Das ist Heskamp dann natürlich auch
aufgefallen.
Also ich fand da, also Soap-Charakter ist völlig richtig und es war eine sehr schwache Vorstellung vom Präsident Ingo Wald. Und was dann natürlich auch kommt, wenn er als Chef im Stück sagt, Moritz Doppelkamp, den dürfen wir nicht abgeben, muss er auch dafür die Verantwortung tragen, dass sie ihn abgegeben haben. Andersrum, wenn er jetzt auch tatsächlich der Meinung war, Engin Wural, ich möchte mit Engin Wural weiterarbeiten, muss er auch jetzt die Verantwortung übernehmen für das, was jetzt unter Schommers positiv oder negativ läuft.
The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with 2 chews a day. Visit RadioBeats.com and save 15% with promo code DEAL.
Und wenn wir das jetzt mal durchgehen, also wir haben den Zeitpunkt des Trainerwechsels, den wir angesprochen haben. Wir haben die Art und Weise jetzt bei der Trennung von Ralf Heskamp. Dazu dieses, wie ich finde, durchaus alberne, ausgetragene Scharmützel per offenem Brief
mit
Ferry Schmidt. Ganz ehrlich, da musst du doch als Präsident drüber stehen, meines Erachtens. Bei all diesen Dingen strahlt Ingo Wald doch wirklich als Präsident überhaupt keine Souveränität, keine Autorität aus. Also das ist doch alles, du hast es auch schon gesagt, so ein ständiges Rumgeeier. Vor allen Dingen, weil er auch immer wieder betont, egal bei welchen Entscheidungen, wir haben das in den Gremien, wir haben uns mit dem beraten. So führt man doch keinen Profiklub,
also,
oder?
Ich habe das an dieser Stelle auch schon gesagt. Ich habe großen Respekt davor, wie Ingo Wald sein Unternehmen Krone Messtechnik führt. Wenn du mal in dem Unternehmen bist und das Arbeitsklima zur Kenntnis nimmst, ne? Es ist ein positives Arbeitsklima und alles gut. Nur beim MSV Duisburg ist jetzt spätestens entweder nach dem Zweitliga-Abstieg oder nach dem Nichtaufstieg mit Thorsten Lieberknecht der Niedergang setzt sich ja fort.
Ja.
Und in meinen Augen ist der Vorstand durch. Nein, der ist erledigt. Das ist eine Entwicklung über Jahre. Ich sehe keine Perspektive mehr, wie dieser Vorstand den MSV Duisburg nach vorne bringen kann. Aber wer soll es tun?
Ja.
Ich meine, Ingo Wald hat ja bei den Kollegen von Radio Duisburg letzte Woche im Podcast gesagt, wenn ein weißer Ritter kommen würde, Ja. Mit Geld wird er, aber der ist ja nicht in Sicht.
Nee.
Nein, aber jetzt guckt euch die Pressekonferenz, die ist ja auch im Netz zu sehen, von der Trainervorstellung schon was. Dann sitzt da Ingo Wald am Podium, da sitzt der Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. Einfach die Gesichter, da sitzen müde Menschen und da ist überhaupt kein Feuer mehr. Das ist so, als wenn du nach einem Wasserrohrbruch versuchst, eine Flamme anzuzünden, ne? Oder während des Wasserrohrbruchs. Ich weiß, also mit dieser Aura, die ich da wahrnehme, ich weiß nicht, wie Peter Mohnhaupt Sponsorengelder generiert mit dieser Ausstrahlung. Also es von daher ist dieser Niedergang des MSV Duisburg ist auch ein Problem in der Führungsebene. Aber in der Stadt wie Duisburg ich sehe keinen, der es machen kann.
Ja.
Es sei denn, du hast natürlich einen Aufsichtsrat, Stadtwerkechef, DVV-Chef, Herrn Wittig. Du hast da im Hintergrund natürlich den Oberbürgermeister, dass es dann Leute gibt, die sagen, wir wollen jetzt für unsere Stadt für den Verein MSV Duisburg ein Konzept auf den Weg bringen und suchen jetzt auch dann Leute aus.
Du brauchst ja, und das hast du auch gesagt, du brauchst ja auf jeden Fall Geld beim MSV. Das hat dann Ingo Wald auch gesagt, wenn der weiße Ritter oder der Ritter auf dem weißen Pferd angeritten kommt, eben mit ein bisschen Geld. Du hast aber natürlich jetzt auch immer noch dieses, vielleicht so Damoklesschwert Schauinslandreisen hast du ja auch immer noch so ein bisschen im Boot. Du hast dich jetzt schon, so soll es ja sein, zumindest ein bisschen wieder angenähert,
ja.
Aufgrund der Trennung von Ralf Heskamp, die ja bei Schauinslandreisen gerne gesehen wurde.
Ja.
Allerdings ist der Schauinslandreisen vielleicht auch hier und da so ein bisschen ein Hintergrund für andere, wirklich beim MSV so richtig einzusteigen, oder? Weil du das ja immer so auch nur so ein bisschen im Hintergrund hast.
Richtig. Du hast natürlich einen Player im Hintergrund, der mindestens seine Meinung artikuliert.
Mindestens, richtig. Ja,
also ist natürlich dann schwer, das in Eingang zu bringen, wobei ich glaube, Schauinsland und Capelli, da gibt es schon einen Austausch über Ausrichtungen des Vereins und es ist halt, ich meine, diese sogenannte Opposition, die ja kurz vor der Mitgliederversammlung das Handtuch geworfen hat, hat ja auch von schwierigen Strukturen im Verein gesprochen und ich interpretiere das so, dass auch diese Gemengelage im Hintergrund unter Geldgebern mit ein Grund war, dann zurückzuziehen.
Und selbst wenn das alles nicht wäre, ist der MSV noch sexy genug, um wirklich zu sagen, okay, ja, da engagieren wir uns?
Ja, dann bin ich jetzt wieder beim neuen Trainer, ne? Der sagt, der MSV Duisburg hat einen Namen. Natürlich ist der MSV Duisburg sexy genug, um, klar, das ist im deutschen Profifußball, Gründungsmitglied der Bundesliga, ist es ewig ein Name. Aber in der Regionalliga West sind mehrere Clubs, die ähnlich attraktiv sind vom Namen her, wo du sagst Tradition, Marke und die dann nicht hochkommen. Wie lange hat Rot-Weiß Essen gebraucht? Die jetzt auch wieder große Probleme haben, sich zu fangen. Ne? Rot-Weiß Oberhausen versucht, das ist vielleicht jetzt mit Moritz Doppelkamp im Schlepptau ein Kandidat für oben, Alemannia Aachen, Wuppertal, also alles auch frühere Bundesligisten.
Dann gucken wir einmal ganz kurz auf die kurzfristige sportliche Zukunft. Was ist deiner Meinung nach drin für den MSV? Also wir haben über dieses ganze Kaderproblem gesprochen und dass der nicht vernünftig zusammengestellt ist, dass du eigentlich keinen wirklichen Stürmer hast. Trotzdem, da bin ich auch wieder wie bei Schalke der Meinung, der Kader ist nicht so schlecht, dass er auf Platz 20 in der dritten Liga stehen muss.
Nein, aber es geht nur um den Klassenerhalt. Also es gibt ja jetzt nach dem Aus im Niederrhein-Pokal noch die Perspektive, in den DFB-Pokal einzuziehen.
Als Vierter, ja.
Vierter oder je nachdem, wo Dortmund 2 am Ende steht, auf Platz 5. Es geht jetzt nur um den Klassenerhalt. Es geht wirklich nur um den Klassenerhalt. Und sie können ja Spiele gewinnen, das haben wir gegen Unterhaching gesehen. Jetzt geht es spielfrei, dann wird der Abstand, du wirst Letzter bleiben.
Ja.
Der Abstand wird sich dann möglicherweise wieder etwas erhöhen. Der Abstand ist ja nicht dramatisch hoch.
Wer ist es? Da klingelt ein Handy.
Also mein Handy hat diesen Klingelton nicht.
Nee, es könnte, glaube ich, mein Handy sein. Das ist natürlich nicht allzu gut. Aber wir sind eh durch. Insofern war das vielleicht die Schlussglocke.
Das schneiden wir nicht raus. Das bleibt drin.
Nein, das schneiden wir natürlich nicht raus. Wir sind sowas von transparent hier bei Fußball Insight. Sowas schneiden wir nicht raus.
Hells Bells hätte jetzt gepasst.
Ja, das stimmt. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön euch beiden. Und bei all diesen Entwicklungen auf Schalke und beim MSV Duisburg bleiben wir natürlich dran. Vielleicht gibt es ja die nächste Entwicklung da gerade auf meinem Handy. Wer weiß, erfahrt es dann nächste Woche hier bei uns bei Fußball Insight. Und wenn ihr noch uns kontaktieren möchtet, könnt das natürlich machen. Entweder per Mail hallo@fußball-insight.com oder über WhatsApp die passende Nummer in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Fußball Insight. Der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.